Zu seinen bislang größten Erfolgen zählen TV-Produktionen wie Die Manns, ein Jahrhundertroman, Duell der Brüder oder die Sebastian Fitzek-Verfilmung Das Joshua-Profil. Seit mehr als 20 Jahren gehört Torben Liebrecht zu den meistbeschäftigten TV-Schauspielern und ist zudem auch ein erfolgreicher Synchronsprecher, der unter anderem Tom Hardy seine Stimme leiht. Der gebürtige Schleswig-Holsteiner gehört aber auch zu der Riege deutscher Darsteller, die immer wieder in internationalen Produktionen zu sehen sind. So wirkte er unter anderem im Hollywood-Thriller Operation Finale und in der aufwendigen Science-Fiction-Serie Altered Carbon auf Netflix mit. Jetzt ist Torben Liebrecht im düsteren ARD-Krimi Das Lied des toten Mädchens als Kölner Journalist zu sehen, der einen 25 Jahre alten Mordfall wieder aufrollt. Ich spreche mit Torben über seine liebsten Kinderhörspiele, Boxen als Disziplinbooster, seine durch Instagram ausgelöste Körperbildstörung, Vor- und Nachteile einer Kindheit im Dorf, mobbende Schulkinder und Netflix-Abende auf der heimischen Couch. Wenn du wissen möchtest, warum Torben phasenweise unter einem Hochstapler-Syndrom litt, das eigene Ego für ihn oft der größte Feind war und warum er es wichtig findet, im Leben immer wieder auch mal ganz bewusst vermeintliche Highlights zu verpassen, dann solltest du dir diese Episode nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Torben Liebrecht.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe.
Herzlich willkommen in meinem Podcast.
Hallo, vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf bei dir.
Ich freue mich sehr, dass du dabei bist an diesem Samstagmorgen, wobei morgen ist Quatsch, es ist jetzt vormittags. Es ist relativ schön nach dem schlimmsten Tag seit langem. Glaub, gestern war irgendwie Weltuntergang im Norden. Es war Wahnsinn, aber ich bin froh, dass du auch angekommen bist in Berlin, weil du bist aus München angereist, ich aus Hamburg. Also es war etwas schwierig, das alles zu organisieren. Aber schön, dass es jetzt klappt. Wir sind im Hotel am Steinplatz. Das zur Erklärung für die Hintergrundgeräusche, für etwas sensible Zuhörerinnen und Zuhörer. Es sind ein paar Abbaugeräusche vom Frühstück. Also nicht wundern, es ist nicht perfekte Experience. Ein paar Geräusche werden wir im Hintergrund
haben. Ich würde es als Bonus verkaufen, das ist im Hintergrund passiert ASMR.
Genau. Das Hotel zahlt uns dann immer noch extra. Ein bisschen Gebühren noch. Lieber Torben, weißt du noch, was du als kleiner Junge beruflich machen wolltest?
Die klassischen ersten Impulse waren, wie bei jedem Jungen, große Maschinen bewegen. Also entweder Baggerfahrer, Kranführer, solche Dinge. Feuerwehrmann natürlich auch.
Also die Klischee-Sachen.
Oder Polizist. Weil das, ja. Aber eigentlich war das Erste, was bei mir richtig hängen blieb, etwas, das für mich, ich wusste ja nicht, also dass es wirklich Schauspieler sind, die das machen oder tun, war Kassettensprecher. Bin aufgewachsen in einer totalen Hörspielsozialisierung. Das fing an mit so Bibelhörspielen damals von meiner Großmutter mütterlicherseits. Und dann, weiß ich, habe ich zum, ich glaube, 5. oder 6. Geburtstag meine erste TKKG-Kassette geschenkt bekommen. In den Klauen des Tigers war die Folge.
Und sowas vergisst man nicht.
Das vergisst man überhaupt nicht. Das war für mich ein so prägendes Erlebnis. Die Dichte dieser Welt, dieser Heldenfiguren, die Musik, das war für mich das perfekte, universelle Geschichtenerleben. Und ab dem Moment war ich süchtig danach und habe mich immer mehr in diese Welten so hineingesehnt und dann auch irgendwann, ich wollte mit diesen Figuren einfach mit T, K, K und G, also Tim, Karl, Klößchen und Gabi befreundet sein. Und ich dachte, die Möglichkeit, das zu sein, ist, weil man bei diesen Kassetten mitspricht. Und das hat sehr, sehr stark, sehr früh diesen Wunsch getriggert und der hat mich eigentlich auch nie so richtig losgelassen.
Spannend, weil also ich bin ja nochmal eine andere Generation. Ich habe ja sogar noch die Schallplatten miterlebt. Ich hatte dann so Schallplatten, ja? Huibu, das Schlossgespenst und all diesen ganzen Kram. Das sind wirklich, ich kann das nur bestätigen. Das sind Dinge, die einen tief beeindrucken und weil das Kopfkino ja auch so wahnsinnig spannend ist. Also das sind Sachen, die einen noch viel mehr beeindrucken, als wenn man Filme guckt, weil die eigene Fantasie das Ganze ja viel heftiger macht.
Ich habe auf Vinyl auch immer noch von Europa Polizeihubschrauber im Einsatz.
Aber du hast die Original-Kassetten auch noch so als Kindheitserinnerung aufbewahrt?
Ich hab die
irgendwie alle irgendwann mal weggeworfen.
Ich habe die dann auch irgendwann nochmal mit in den frühen 20ern angefangen, richtig obsessiv zu sammeln.
Ja.
und habe wirklich alles, was es da gab, also auch versucht immer in Erstauflagen oder Sonderserien noch zu kriegen. Es gab dann so spezielle Auflagen, die mit dem Bertelsmann Club dann herauskamen und so. Und dann ging es immer darum, hat die Kassette, ist die verschraubt oder nicht? Ne, hat sie das Label aufgeklebt oder ist es gedruckt? Und ich habe wirklich immer versucht, ich hatte um die Ecke bei mir, als ich damals noch in Hamburg gelebt habe, einen Hörspielladen. Und da habe ich mir dann immer diese Folgen dann gekauft. Und da erinnere ich mich daran, ist dann einmal, um nebenher Geld zu verdienen, durfte ich dann einen Abend die ganzen Schallplatten sortieren, und zwar nach Zustand, nach Serien, und das war einer der besten Abende überhaupt in meinem Leben. Ich bin in diesen Schallplattenladen, die hatten wir dann gesagt, pass auf, sortier das einfach, überleg dir ein System, das erklärst du uns dann, wie du es machst. Und ich konnte die ganze Nacht in dem Laden bleiben, ich konnte alle Hörspiele hören, die ich hören wollte, und die hatten, das war das Beste, weil sie so Kinderüberraschungsspielzeuge noch so gesammelt haben, hatten die, weil es denen um die Spielzeuge ging, also einen ganzen Müllsack voll mit Schokolade, die sie dann in einem Kühlschrank hatten, und ich konnte also den ganzen Tag, ich konnte Kinderschokolade essen, aus dem Überraschungsei, bis ich Bauchschmerzen hatte, nicht. Dabei Hörspiele hören und Schallplatten sortieren, also das war wirklich... Ach. Einer der legendärsten Abende.
Das Kind, also es kann einfach toll sein, ne? Wenn man eintaucht in diese ganze Welt und es sich gut gehen lässt.
Ja, das Schöne ist ja, dass auch heutzutage, wenn ich diese Geschichten höre, es immer noch die gleichen Bilder innerlich so triggert. Und ich bin wahnsinnig dankbar um diese Unbeschwertheit in der Kindheit, die dadurch auch möglich war, in diesen Welten zu sein.
Total.
Und ich habe, wie gesagt, mich da sehr stark reinfantasiert. Das Gleiche war auch, ich habe auch viel Zeit, viel mehr Zeit als gesund war, auch als es nur öffentlich-rechtliche Sender gab und noch kein Internet, vor dem Fernseher verbracht und da viele Serien geguckt und mich auch da so reingewünscht. Und bei mir in der Familie hat niemand was mit Medien zu tun, und deswegen war es so schön zu sehen, wenn ich jetzt zurückschaue nach fast 30 Jahren, die ich diesen Beruf mache, dass es irgendwie der Ursprung von allem ein ganz kindlicher Glaube an Möglichkeit ist, eine Form von Zuversicht, die man heutzutage eigentlich, oder ich merke, dass die oft so im Klein-Klein verloren geht. Diese Vision zu haben und sich dann einfach nur zu fragen mit Bordmitteln, was sind die kleinen Schritte, die ich tun kann? Wen kann ich fragen? Wie funktioniert das? Um dorthin zu kommen in die Richtung. Das ist was, das mich bis heute eigentlich immer angetrieben hat.
Ich glaube, aber das ist auch heute die Krux der jungen Generation, die natürlich eigentlich alle Möglichkeiten hat. Jetzt abgesehen von der Corona-Pandemie-Zeit, wo natürlich wir alle die Arschkarte haben oder die A-Karte, um es etwas charmanter auszudrücken. Da haben auch die jungen Leute besonders gelitten. Aber ich glaube, dass diese extreme Vielfalt der Möglichkeiten, die heute auf junge Leute einprasselt, sie auch teilweise überfordert. Ich glaube, da war es in der analogen Zeit einfacher. Natürlich, jugendlich zu sein ist immer schwierig. Also ne, ich will das nicht relativieren, Pubertät und erwachsen werden ist immer anstrengend. Aber ich glaube, es ist für die jungen Leute heute noch viel schwerer, auch durch dieses Social-Media-Gedöns, dieses permanente sich präsentieren müssen. Also ich glaube, da können wir beide froh sein, dass wir es ein bisschen in Anführungsstrichen entspannter hatten und vielleicht aufgrund der etwas weniger erscheinenden Möglichkeiten dann doch irgendwie schneller auch den Weg gefunden haben, was wir machen wollen. Aber
Ich glaube schon, genau. Es gibt eine Vielzahl mehr an Möglichkeiten, aber ich glaube, das, was viele an vielerlei Orten so fehlt, ist die Geduld. Die Geduld, dass man auch in sich selber in Dinge, dass man nicht Ergebnis, sondern erlebnisorientiert ist, dass man auch auf den Prozess vertraut. Heutzutage müssen ganz schnell überall Ergebnisse auf dem Tisch sein.
Auch Erfolge. Es muss einfach von 0 auf 100 sofort funktionieren.
Sofort, ne? In einem Außen messbar sein, damit man validiert wird. Und ich glaube ganz fest daran, es gibt einen ganz tollen Satz, je öfter ich drüber nachdenke, umso schöner ist der Freiheit, ist der Abstand zwischen Reiz und Reaktion. Und sich die Zeit zu nehmen, auch Dinge zu verarbeiten, nicht alles sofort ins Außen zu kehren, zu überlegen, sich Zeit zu nehmen, wenn man es denn kann. Wir sind jetzt an einem Punkt in unserem Leben, wo wir schon irgendwo stehen, wo für uns eine Wiese bestellt ist. Da redet man dann irgendwie aus der Perspektive des Warmen und Trockenen. Und wir kommen auch noch aus einer Generation, in der Privatsphäre etwas ist, das ganz anders gehandhabt wurde, als es heutzutage ist. Wir kommen aber trotzdem auch aus einer Generation, wo Dinge sich verändert haben, hin in diese Multijob-Geschichten, ne? In die prekären Anstellungs- oder Berufsverhältnisse, wo man eben nicht eine Ausbildung gemacht hat und dann immer linear in diesem Job gearbeitet
Teilweise 40 Jahre, ne? Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Und auch heutzutage, was erwartet wird, also dass Menschen sich für Praktikumstellen mit 10-jähriger Berufserfahrung bewerben müssen,
das ist Wahnsinn.
Da hat sich vieles geändert. Und das ist, da hatten wir es vielleicht ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob wir es leichter hatten, aber neue Zeiten bringen neue Herausforderungen. Ich bin trotzdem ganz froh, dass ich jetzt so alt bin, wie ich jetzt bin.
Ja, ich glaube, jede Phase hat so ihren Reiz. Wobei, übers Älterwerden können wir später auch nochmal reden. Also ich bin da etwas ambivalent. Ja, weil irgendwie, das ist bei mir so ein Ach und auch irgendwie Juhu, so eine Mischung aus beidem. Bevor ich zu deinem neuen Projekt, dem neuen ARD-Film komme, das Lied des toten Mädchens heißt ja, möchte ich nochmal zum Thema Jugend nochmal nachhaken. Du bist ja in Schleswig-Holstein aufgewachsen, ja. In dem Ort Rheinbeck, wenn es stimmt. Oder ist das falsch in Wikipedia, in anderen
Nee, in Rheinbeck bin ich geboren
ja,
worden. Ich habe dann die ersten 2,5 Jahre meines Lebens in einem ganz kleinen Ort, Burgistacht, der heißt, die haben sich ja nicht umbenannt, nur weil ich umgezogen bin, entschuldige, der heißt immer noch Hohenhorn. Und Hohenhorn ist ganz schön, ist wirklich von ein paar hundert Seelengemeinde, aber das Lustige war, dass sie auf dem alten 10-Markschein tatsächlich drauf waren, auf dieser Landkarte. Und wir sind dann in den Nachbarort gezogen, der Dassendorf heißt, weil wir auf dem Grundstück der Großeltern meine Eltern gebaut haben. Und dort bin ich dann bis zu meinem 19. Lebensjahr tatsächlich gewesen. Also am Sachsenwald aufgewachsen.
Und wie würdest du sagen, hat dich das geprägt? Weil die Kindheit ist nun mal ein sehr, sehr wichtiger Baustein für das, was wir werden. Und ich glaube schon, dass wir dann auch nicht nur durchs Elternhaus, sondern auch durch das ganze Umfeld konditioniert werden, wie wir aufwachsen. Ist es eher ländlich? Ist es großstädtisch, hektisch? Werden wir schon früh ins kalte Wasser geschubst? Von wegen, heute müssen ja auch Mütter und Väter ihre Kinder teilweise gefährliche Schulwege gehen lassen, wenn sie keine Helikoptereltern sind und sie mit dem Auto vor die Schule fahren.
Ja, bei uns war dann bei der weiterführenden Schule das gefährliche eine Bundesstraße und wenn die Busse meine ich fuhren so, nicht? Okay. Aber also ich bin dankbar darum, auf dem Land aufgewachsen zu sein, Natur erleben zu können, aber ich bin auch sehr dankbar darum, dann mit 19 so früh es mir möglich war, auch wegzugehen, in die Stadt zu gehen.
Du bist nach Hamburg dann gekommen?
Nach Hamburg. Ich bin damals
mit meiner
damals ersten Freundin dann zusammengezogen ins Schanzenviertel, in einen sehr lebendigen Stadtteil, der damals noch gar nicht so gentrifiziert war.
Ja, jetzt ist es mega teuer geworden alles und hat sich total verändert.
Und da bin ich sehr dankbar drum, weil ich glaube, dass Dorf ist eine ganz eigene Struktur. Und Dorf ist toll, um aufzuwachsen, auch vor gewissen Einflüssen geschützt zu sein. Aber es ist auch irgendwo, finde ich, ein hermetischer Raum oder so habe ich ihn wahrgenommen, der nicht viel von außen dann da reinlässt. Jugend ist etwas, Kindheit ist etwas, in dem man anfängt, seine Identität auszuprobieren für später. Und die Möglichkeiten, die man dort hat, beschränken sich viel auf Schule, auf Verein. Aber es gibt keine große, sag ich mal, Durchmischung oder Durchwachsung. Also bei uns war es zum Beispiel auch, ich glaube, als ich auf dem Gymnasium war, gab es 4 oder 5 Jugendliche, die auch auf der Schule waren, wo die Eltern Migrationshintergrund hatten. Das war's. Also das ist eine Gesellschaft, die gar nicht so durchmischt war. Und ich finde, das Dorfleben oder Dorfgemeinschaft auch in einer Art und Weise von einer merkwürdigen Form von unsichtbarer Hierarchie, die keinen Bestand über das Dorf hinaus hat, so geprägt wird. Ich habe sehr stark gemerkt, dass es so auch da, je kleiner das Umfeld ist, in dem man ist, so um Blicke geht, um die Bewertung durch Blicke. Blicke, die auch das eigene Träumen einschränken, die eigene Möglichkeit, wenn wir es mit Sartre sagen, der Blick des anderen ist der Tod deiner Möglichkeiten. Das ist im Dorf dann schon so. Man kocht dann ein bisschen so in seiner Suppe. Und das ist auch okay, weil ich glaube, dass auch so, je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass diese Ruhe, die dort da ist, etwas sehr Schönes ist. Aber zwischendurch in der prägenden Zeit, wenn es darum geht, so die eigene Wiese des Lebens so zu bestellen, wenn wir bei dem Blick bleiben, ist Reisen wichtig, ist sich hineinzuwerfen in Dinge, die erstmal viel größer sich anfühlen, als man selber ist, wichtig, um Erfahrungen zu sammeln, um sich auch eine Zeit lang zu verschwenden.
Ja, und da darf ich unterbrechen, gibt es den schönen Satz, wann war es das letzte Mal, dass du zum ersten Mal etwas getan hast? Finde ich, muss man auch sacken lassen, ne? Weil das ist also, weil wir natürlich, je älter man wird, desto mehr hat man ja auch Horizonte erobert und Dinge erlebt. Aber es fällt halt schwerer, den Mut zu haben, auch nochmal aus seiner Komfortzone auszutreten und nochmal etwas ganz neu zu machen, ne? Also das vielleicht, also du bist natürlich noch ein junger Mann, insofern hast du ich merke das schon, dass man natürlich auch mit dem Älterwerden ein bisschen unbeweglicher wird und dass man schon sich manchmal auch zwingen muss, nochmal über seinen Schatten zu springen und mal was anderes zu machen.
Ich finde es interessant, dass du sagst, wann hast du das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht?
Genau.
Wenn man umgekehrt drauf guckt, erinnere ich mich gerade viel stärker dran, wann ich Dinge zum letzten Mal gemacht habe. Zum Beispiel zu rauchen und so.
So kann man es natürlich auch sehen. Ne?
Aber da kommen wir jetzt zu einem anderen schönen Satz. Hans Zischler hat den mal gesagt. Da haben wir zusammen gedreht, das war kurz bevor ich an die Filmhochschule gegangen bin. Der letzte Dreh davor, da hat er einen Satz gesagt, versäume vieles. Und ich habe das damals nicht ganz verstanden, was er damit meint. Und ich finde das ein ganz tolles Motto, dass man nicht mehr überall sein muss, so all over the place, sondern ganz stark bei sich kommt. Ich bin im Moment in so einer Phase jetzt mit fast 44. Ich umarme die Ereignislosigkeit und ich umarme das Gefühl von Bedürfnislosigkeit. Ich liebe es, auf dem Sofa zu sitzen zusammen mit meiner Frau und mir Großstadtrevier in der Mediathek anzugucken, so 10 Folgen am Stück zu bingen. Das ist für mich auch noch so ein Erleben von Hamburg und von früher. Und diese Form von Ruhe jetzt zu haben, das genieße ich sehr. Meine 20er und 30er waren, glaube ich, sehr stark davon geprägt, dass es Momente gab in meinem Leben, wo ich dachte, ich muss etwas erleben. Ich muss Dinge tun.
Klar, aber das ist aber auch normal.
Ja, klar. Also ich will das auch gar nicht als schlecht bewerten. Ja, ja. Im Gegenteil. Aber wo man auch ein bisschen zündelt, um so zu gucken, wo sind die Grenzen, genau. Was passiert. Und jetzt ist so ein Moment, wo ich einen großen Frieden empfinde und ein großes Glück darin, dass ich sage, zum Glück habe ich das nicht gemacht. Also die Freude darüber, sich Zeit zu nehmen für Entscheidungen, auf Dinge zu gucken und zu sagen, zum Glück hat man das nicht gemacht oder zum Glück ist es so, wie es ist. Diese Form von Zufriedenheit zu empfinden, diese Form von Frieden, das ist was, ja. Das ich sehr genieße gerade.
Das ist doch toll, dass man das sagen kann, weil es gibt ja auch genug Menschen, die mit 70 sagen, Mensch, ich habe so viele Dinge nicht gemacht. Klar, nochmal, es ist auch schön, wenn du einige Dinge bewusst nicht machst. Du musst nicht auf jeder Party mit tanzen, aber natürlich ist es nicht so schön, wenn du dann irgendwann in der Endphase des Lebens bist und merkst, oh, ich wollte doch so gerne mal nach Australien, ich wollte doch gerne mal Fallschirmspringen etc. pp. Und dann irgendwann ist es für einige Dinge einfach zu spät.
Aber es ist eben dieses Gefühl, dass was sich geändert hat in der Wahrnehmung für mich war, früher dachte ich immer, oh Gott, ich verpasse 1 Million Sachen. Und heute ist es dieses Gefühl, ich entscheide mich für eine Sache richtig. Und dann, das ist für mich nicht gleichbedeutend, damit andere Dinge zu verpassen, zu versäumen oder sich gegen sie zu entscheiden.
Dein neuer ARD-Thriller, Das Lied des toten Mädchens. Da spielst du einen Journalisten und der Film ist, finde ich, sehr gelungen. Der baut sich langsam auf und es ist so eine unterschwellige Spannung und der Film hat eine düstere, unheimliche Atmosphäre. Und es gibt im letzten Drittel eine Szene, wo ein kleines Mädchen ganz ängstlich zu der Mama läuft in einer Gewitternacht. Mama, ich habe den Teufel gesehen. Da wollte ich dich fragen, was war für dich so als Kind das Gruseligste? Was hat dich beunruhigt, so abgesehen von dem Klassiker in den Keller gehen müssen? Das war mein Albtraum. Aber gibt es noch irgendwas anderes, was dich geängstigt hat?
Es gibt so verschiedene Dinge. Also ich erinnere mich an eine Geschichte, als ich im Kindergarten war und ein anderer Junge, der im Kindergarten war, davon erzählte, dass es Skorpione gibt, dass es Tiere gibt, die aussehen wie Käfer, die haben so einen langen Stachel, die stechen ein und dann kann man sterben. Und das war für mich von einem Tag auf den anderen, war das, als hätte mir jemand die rosarote Brille vom...
Es gibt tödliche Lebewesen.
Ja, ne? Richtig. Als hätte mir jemand die Brille runtergerissen, die rosarote. Und meine Wahrnehmung auf das Leben hat sich von einem Tag auf den anderen schlagartig geändert und war erschüttert. Und man muss auch leider immer mit einkalkulieren, dass es, dass einem auch nicht immer Gutwilligkeit, sondern auch viel Böswilligkeit begegnet. Ich wollte so eben auch noch sagen, so eine Sache, die, wenn wir noch von Verpassen und anderen Dingen reden, ich möchte auch an diesen Zündelphasen oder anderen Dingen gar nichts ändern und gar nichts missen. Ich bin total froh, wie alles gelaufen ist und auch um all die Dinge, die nicht linear verlaufen sind, in denen ich gescheitert bin und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich diese Dinge anders einordnen und für mich viel mehr in mein Leben integrieren kann. Eine andere Sache, die ich ganz, ganz gruselig fand, war, in der Fernsehzeitung gab es immer, da gab es früher so ganz viel, so diese Werbung von Sachen, die man sich bestellen kann. Es gab immer eine mit einer Frankenstein- und einer Dracula-Maske. Dieses Boris Karloffsche Frankenstein-Gesicht. Ich habe immer geträumt, dass egal, wo ich nicht laufe, dass der wie auf so einer Schiene irgendwo hinfährt, auf so einer Geisterbahn und ich dem nie entkomme. Also egal, wo ich bin, ob ich es zumaue oder nicht, irgendwann wird der kommen und mich kriegen. Deswegen hatte ich auch immer Angst vor Geisterbahnen. Das war für mich auch extrem traumatisierend. Und gab es noch was? Ja, bei Hallo Spencer gab es einen, und ich weiß nicht, wie der hieß, da gab es so eine ganz kleine Puppe. Die ist immer vorne vor Spencers Tresen, alle 2 Folgen irgendwie mal hochgesprungen und hat da irgendwas gesagt. Und der hat mich einfach erschrocken. Und vor dem hatte ich richtig Angst. Ja.
Interessant, ne? Das hätte ich, also ich würde ja alles Mögliche denken, aber Hallo Spencer wäre ich nicht.
Hätte ich auch nicht gedacht.
Kannst du mal sehen.
Diese Klappmaulpuppen haben mich total traumatisiert.
Journalist Jan Römer ist ein Boxfan, also der hält sich durch Boxen fit und das bist du ja auch privat. Und kannst du mir verraten, was dich an diesem Sport so in Anführungsstrichen anmacht, warum du diesen Sport so gerne ausübst, so wie eben dein Charakter in dem Film?
Ich bin beim Boxen wirklich ganz am Anfang und das werde ich auch noch sehr, sehr lange bleiben. Und das ist eigentlich das Schöne daran, dass es beim Boxen immer darum geht, um den eigenen Körper zu spüren. Es geht um Grundlagen in der Körpermechanik. Mich begeistert diese Koordination, die da gefragt ist, die Resilienz, Und tatsächlich diese Parabel auch im Leben, dass wenn du etwas, es soll jetzt nicht klingen wie ein Motivational Quote mit auf Englisch mit Rechtschreibfehler, so, ich mich immer so totlache dann, wenn ich diese Sachen lese, aber es ist tatsächlich so, dieses einmal mehr aufstehen, als man hinfällt und an etwas dran zu bleiben mit Beständigkeit und etwas immer, immer wieder zu tun, immer wieder an Grundlagen zu arbeiten, bis die den Weg ins System finden und dann wie von alleine laufen. Das ist was, das mich daran fasziniert. Es gibt Struktur und Boxen zeigt einem ganz schnell, dass immer, wenn man glaubt, dass man gerade was gelernt hat, man sofort wieder so den Dunning-Kruger-Effekt hat und dann wieder weiß ich, sofort eine Stunde später weiß ich weiß eigentlich gar nichts. Die Tatsache, sich permanent eben zu hinterfragen und einfach immer wieder sich ganz realistisch einordnen zu müssen. Das andere, das Wichtige ist wirklich, dass man merkt, dass dabei bei so einem Sport, und ich mache den ja nicht als Wettbewerbssport, ich gehe nicht in den Vergleichskampf. Ich mache das Training, ich mache Grundlagentraining, ich mache aber jetzt keinen Wettkampf. Ich gehe gegen niemanden in den Ring, das geht schon versicherungstechnisch nicht. Abgesehen davon habe ich ein bisschen fragile Nase. Aber die wichtigste Lektion ist auch, dass der größte Feind in allem das eigene Ego ist. Und diese Form von wirklich da bescheiden zu bleiben, geduldig mit sich selbst und einfach zu sagen, das funktioniert alles in kleinen Schritten, die aber alles ein bisschen nach vorne gehen, das ist was, das mich wahnsinnig kriegt am Boxen. Boxen kam bei mir in verschiedenen Phasen in meinem Leben. Ich habe während des Regiestudiums, ich war in München, wir sind oft ins Wirtshaus gegangen, da war jeden Tag Sonntag, es gab einen Braten, es gab einen Knädel, es gab Blaukraut dazu, ja. Und das waren so Sachen, das habe ich dann auch irgendwann so auf der Hüfte gemerkt. Und ich bin halt jemand, ich laufe an einem Glas Wasser vorbei und ich nehme sofort ein Kilo zu.
Muss dann mal sehr. Also du sitzt jetzt hier im T-Shirt von mir, lieber Tom. Also ja, momentan läuft es bei dir.
Das ist dann Diät. Tatsächlich auch. Aber ich habe dann irgendwann mich entschlossen, dass ich gesagt habe, ich möchte wieder Sport machen, ich möchte meinen Körper spüren. Für mich war damals Karate etwas, das ich gemacht habe, als riesengroßer Jean-Claude Van Damme-Fan. Also eine andere Geschichte, die für mich prägend
war. Eine Action-Ikone aus den 80ern, 90ern für die etwas jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer,
die nicht mehr kennen. Zu gucken. Ja, also wer es nicht kennt, Leute, macht euer Grundlagenforschung. Holt euch die VHS. Canon-Films, einer der wenigen Filme, die gut sind, die mit Based on a True Story anfangen. Und da habe ich halt gemerkt, da war beim Karate das Interessante die Beweglichkeit. An einem Punkt zu kommen, ich konnte wirklich einen Spagat zwischen zwei Stühlen. Ich glaube nur, dass ich das erste Bewerbungsfoto bei einer Kinderschauspielagentur genau das gezeigt hat, diesen Spagat zwischen zwei Stühlen, dass das mein erster Türöffner irgendwie war. Ich habe dann in München, nachdem ich wie gesagt lange keinen Sport mehr gemacht habe, gedacht, ich möchte was machen, ich möchte irgendwie wieder Kampfsport machen und mich in irgendeiner Art und Weise so meinen Körper spüren, was andere eben in Wettbewerbssportarten haben, wie Fußball, was nie meins war. Ich war durch die Beweglichkeit mal kurz ganz gut im Handball im Tor, aber das war's. Das habe ich weitergemacht, dachte ich, das möchte ich auch wieder machen. Und irgendwie hatte mir mal jemand den Satz gesagt, die Israelis sind krass, was so Selbstverteidigung angeht. Und ich dachte, ich möchte auch was haben, wo ich mich im Zweifelsfalle, wenn Sachen passieren, auch mich oder andere, die Menschen, die mir wichtig sind, irgendwie verteidigen kann. Und so bin ich dann über Israel, Selbstverteidigung, das gegoogelt, zu Krav Maga gekommen und habe da in München, in einem Verein, den es jetzt nicht mehr gibt, im Krav Maga Center, sehr, sehr lange trainiert, also fast 8 Jahre lang, bin da dann auch Instructor geworden und habe das gemacht. Und da war ein großer Teil unseres Trainers, der oder in den Grundlagen, die ihm sehr, sehr wichtig waren, auch eben Boxen. Wenn man das nicht kann und nicht weiß, wenn man den Körper da bewegt, dann hat man einen ganz klaren Nachteil in der Auseinandersetzung. Und ich habe diese Form von Grundlagentraining eben immer sehr, sehr genossen. Habe dann aber auch irgendwann das Krav Maga ein bisschen hinten angestellt. Das kam durch den Beruf und auch durch andere Dinge da in dem Verband, die mir nicht ganz so gefallen haben. Und als ich dann in Los Angeles war, in der Pilot Season vor ein paar Jahren, das Pilot Season ist die zum Beispiel im Frühjahr, wenn die großen Networks da ihre Pilotfilme für Serien besetzen. Und da war ich dann halt mal vor Ort und dachte, ich schmeiß meinen Hut da auch mal mit in den Ring. Da war dann nicht ganz so viel zu tun, wie ich gehofft hatte. Und in der Zeit habe ich mir ein Boxstudio da gesucht, das Fortune Gym, das damals am Sunset war, und bin da jeden Morgen dann um 6 Uhr hin und habe da meine Boxstunden gemacht und das hat mir eine super Struktur gegeben und ich habe gemerkt, ich komme einen Schritt weiter.
Ja, das finde ich, glaube ich, ein guter Aspekt, diese Struktur und auch dieses, natürlich auch mit der Disziplin, also weil es gibt Menschen, die sich schwer tun mit diesem Wort Disziplin, wobei das ja eigentlich was Gutes ist. Also manchmal wird das missbraucht und das wird in eine negative Ecke geschoben, aber ich finde es schon toll, wenn man eben auch, du sagst es selbst, du magst es auch, deinen Körper zu spüren und diese Disziplin noch aufzubringen, wirklich dann eben nicht jeden Abend dann irgendwelche Serien durchzubingen und auf dem Sofa, was auch toll ist,
oder
auf dem Sofa
zu sitzen. Aber dann das andere auch.
Genau, aber also dass man eben dann die relaxen, Anspannung und Entspannung. Und viele haben halt nicht die Disziplin, um diese Anspannung auch mal über sich ergehen zu lassen. Ne?
Und aber das ist ein guter Punkt, den du sagst. Und das schätze ich auch so am Boxen. Das ist die Nummer, dass eigentlich alles nur aus einer Lockerkeit heraus passieren kann. Und das ist das Gleiche auch beim Schauspiel. Dadurch, dass ich mich jetzt in der letzten Zeit noch mehr durch Seminare und andere Dinge wirklich nochmal versucht habe, mich bewusster damit auseinanderzusetzen, was ich da eigentlich mache, wie ich mit gewissen Situationen in meinem Leben und auch im Beruf umgehe, zu merken, dass es darum geht, auf Punkt präzise zu sein und trotzdem im Grundsatz nicht angespannt, sondern entspannt zu sein, Dinge auch unaufwendig tun zu können, ohne dass alles irgendwie so, man das Gefühl hat, man muss es sich so hart und verbissen erkämpfen, weil es nur dadurch einen Wert hat. Das war auch eine sehr, sehr prägende Erfahrung, die für mich auch wieder eine körperliche Entsprechung auf jeden Fall im Boxen hat. Und bei Disziplin, ich gebe dir total recht. Bei mir ist es halt so im Beruf, es ist immer, man arbeitet von Projekt zu Projekt zu Projekt. Das heißt, Struktur muss ich mir in weiten Teilen selber geben. Die kommt nicht von außen. Und diese Dinge, diese Beständigkeit, diese Rituale zu haben, das ist etwas, das sehr, sehr wichtig ist. Und ich finde, Disziplin ist immer negativ, wenn sie passiv ist. Also diszipliniert zu werden. Ich bin jemand, der eigentlich sehr gerne prokrastiniert und immer wieder Sachen wegbinscht und sich dann wegzoomt im Mediengebrauch. Aber tatsächlich sind die Momente, in denen ich mich immer am wohlsten fühle, die, an denen ich mich zwinge, früh aufzustehen, meine Ernährung komplett im Griff zu haben, mich zu strukturieren und zu schreiben.
Und das kannst du dann auch fokussiert durchziehen. Also wenn du dich entschieden hast, dann ziehst du das auch durch.
Ja, und das ist tatsächlich, da bin ich dann im besten Sinne soldatisch. So, dann habe ich mit mir die Verabredung eben auch so über Projekte wie jetzt zum Beispiel Altered Carbon. Ein halbes Jahr in Kanada, körperlich auch sehr herausfordernde Rolle, wo man dann auch zweimal am Tag trainieren muss, viel Text zu lernen hat und dann eben auch noch am Akzent arbeitet, wo all diese Dinge sind und eine hohe Arbeitslast zu bewegen ist. Da kann ich mit mir selber nicht mehr verhandeln. Da geht es darum, dass man handelt und nicht verhandelt. Ja. Also
weil du eben auch dann abliefern musst und weil du funktionieren musst im übertragenen
Richtig.
Sinne.
Und auch da wieder wie im Boxen, machen es macht, ins Machen kommen. Die Sachen nicht zerdenken, nicht kaputt denken. Und ich habe sehr, sehr lange, sehr oft, sehr viel und es hat auch lange gedauert, zu verstehen, aus welchen verschiedenen Außenblickwinkeln das so zusammengesetzt war, immer so einen kleinen Affen auf der Schulter gehabt, den ich permanent mit Zucker gefüttert habe, der immer gesagt hat, das ist nicht gut, was du machst. Das ist nicht gut, was du machst. Das reicht nicht. Das ist nicht. Und es gab Menschen schon, die mir in meinem Leben gesagt haben, du hast ja das doch alles selber erarbeitet. Aber ich dachte mal, was habe ich mir denn erarbeitet? Ich habe Fragen gestellt und ich bin dran geblieben. Das ist doch noch kein Erarbeiten. Ich habe mir das selber entwertet, diese Dinge, und bin sehr schnell in eine negative Perspektive auf mich selber gekommen und habe auch Phasen gehabt, in denen ich mich da durchaus selber sabotiert habe, weil ich das nicht annehmen konnte, weil ich dachte, das ist es jetzt nicht, ist nicht meins, das darf ich nicht annehmen.
Also du hast dann doch mit dir gehadert, du hast dann einfach das nicht so einsehen wollen, dass es schon ja auch dein Talent ist, dass es dein Dranbleiben, dass es deine, du meintest, das ist dir zu sehr in den Schoß gefallen,
oder wie kann man das interpretieren? Ich dachte, man muss noch mehr bluten,
du musst
dafür,
noch mehr auf die Nase fallen.
Schmerzen kommen und eben, es muss alles so, es darf nichts. Es darf irgendwie nichts, zu einfach oder im besten Sinne konstruktiv gesagt unaufwendig sein. So, und dadurch kommt man in so einen Punkt, wo man anfängt, sich selber immer wieder zu kontrollieren, sich unglaublich kritisch zu hinterfragen, anstatt in diese wunderbare Balance zu kommen aus Freiheit auf der einen Seite und Präzision auf der anderen Seite. Also was passiert, wenn man sich selber mal in Ruhe lässt, sich neugierig begegnet, auf sich guckt und nicht immer alles kritisiert und sofort reglementiert, sondern versucht auf die Ursachen zu gucken und langsam kleine Anpassungen an sich selber vorzunehmen. Ab dem Moment so hat für mich wirklich wahres Wachstum auch innerlich begonnen, aber das kam auch viel erst über den Außen, über Struktur, über Sachen wie Ernährung und Schlaf in den Griff zu kriegen und so. Und das war eine spannende Reise. Es gibt immer noch Phasen, wo ich dann einfach trotzdem auch wahnsinnig müde bin und wahnsinnig gerne wieder zu viele Süßigkeiten esse. Oder so, aber das gehört halt einfach dazu. Aber ich hau mir deswegen nicht mehr auf den Kopf. Und dein Podcast heißt Road to Glory. Und es gibt ja auch, du weißt es, da gibt es auch YouTuber, die so heißen. Und die haben
das
damals.
Das sind teilweise Fitness-Influencer.
Richtig, Fitness-Influencer. Und die haben damals mal aber einen Vergleich gesagt. der hat eine Sache gesagt, das fand ich ganz, ganz schlau. Er hat gesagt, mit Ernährung oder anderen Dingen, außer der Disziplin oder dem konstruktiven Umgang mit einem selber, ist es, wenn du ein Handy hast, da hast du neu, da ist ein Kratzer drin. Nimmst du das dann und wirfst es an die Wand und machst es kaputt? Aber das Gleiche macht man oft mit diesem, weil man so in vielen Dingen so wenig Übergang erlaubt, sondern die Sachen immer gleich entweder 0 oder 1000%ig funktionieren müssen. Wenn ich nicht all meine Ziele innerhalb der Stunden erreicht habe, dann kann ich es auch gleich vergessen. Wie mit, ich bin jetzt 100 Kalorien, also wenn wir jetzt mal über Diätgeschichten reden, ich bin schon 200 Kalorien über das, was ich heute an dem Tag irgendwie essen darf, dann kann ich auch komplett einen Cheat Day machen und mir dann irgendwie noch 1000 mehr.
Ja, aber auch so, wie man sich selbst immer überlistet oder wie das Unterbewusstsein dann auch teilweise einem Streich spielt, ne? Dass man sich selbst negativ konditioniert. Das kommt ja auch ganz häufig vor, so, ne? Dass das man auf dem richtigen Weg ist und dass aber der Kopf dann dagegen schießt und man teilweise gar nicht das erklären kann, warum man jetzt so reagiert.
Aber es ist so interessant und das auch anzuerkennen, dass es einfach destruktive Anteile in einem selber gibt, das ist wichtig. Und auch Krav Maga war wichtig für mich, um kennenzulernen, dass es auch eben, dass es Aggressionen gibt, dass sie als charakterlicher Bestandteil oder Bestandteil der Persönlichkeit etwas ist, das wichtig ist und das uns helfen kann, uns abzugrenzen und zu verteidigen, wenn man es konstruktiv einsetzt, in den richtigen Momenten. Mhm. Overkill ist schwierig. Oder Aggression nicht anzuerkennen, sondern sie so lange runterzudrücken, bis sie in Gewalt umschlägt. Das ist etwas, das mir nie, zum Glück nie passiert ist. Mir ist Gewalt in der Form so erspart geblieben. Ich bin Zeuge von Gewalt geworden. Aber ich habe sie selber in der Form nicht ausgeübt oder für mich als Mittel gesehen, um Ziele für mich zu erreichen.
Bei einigen, oder? Du gehörst ja auch zu den deutschen Schauspielern, die international tätig sind. Du hast schon erwähnt, Altered Carbon, das Unsterblichkeitsprogramm. Gab es 2 Staffeln auf Netflix, dann warst du auch 3 Staffeln in einer kanadischen Erfolgsserie zu sehen, die hieß X-Company oder heißt X-Company. Gibt es auch eine richtig große Fanbase, habe ich recherchiert. Du hast ja auch viele internationale Interviews gegeben. Magst du mal erzählen, wie das kam? Weil das ist ja so die Königsdisziplin. Ich glaube, jeder deutsche Schauspielerin, jeder deutsche Schauspieler träumt natürlich davon, auch international stattzufinden. Viele haben da ihre Strategie. Wie war das bei dir? Wie kam das zustande, dass du diese Parts spielen konntest?
Wie kam das? Also das erste Mal, dass ich international gedreht habe, war 1999, 2000. Da kam das über eine Casterin hier in Berlin bei einer zweiten Weltkriegsgeschichte. Der Klassiker eigentlich.
Ja,
in Anführungsstrichen Klassiker für Deutsche.
Es ist halt Klischee, ne? wenn man irgendwie einen Nazi sucht. Ne?
Es ist nicht unbedingt Klischee, aber, ist ja auch zeitgeschichtlich begründet. Ne? Aber das waren 94 Minuten fürs englische Fernsehen in Frankreich damals. Das hieß Monseigneur Renard und das war die erste Möglichkeit für mich, auf Englisch zu drehen und mich da auszuprobieren. Das kam von außen tatsächlich, hat aber auch den Wunsch getriggert, dass weitere solche Projekte kommen. Und zu der Zeit fing es auch langsam an, dass in Deutschland Sachen gedreht wurden. Eben viel auch in Berlin oder auch damals in Tschechien. Und es waren am Anfang viele Dinge, die tatsächlich durch Glück von außen kamen oder wo, wenn man den Leuten eben auch gesagt hat, dass man schon international gedreht hatte, man vielleicht bei einigen Castern, die eben auch über den deutschen Markt hinaus Sachen besetzt haben, dann mit auf der Liste quasi war. In den letzten Jahren ist es so, dass viel möglich geworden ist durch E-Castings. Dadurch, dass man eben die Möglichkeit hat, sich selber zu Hause vor einer weißen Wand mit jemandem aufzunehmen, Szenen zu spielen und die einzureichen an Caster. Da ist das System in Amerika ein bisschen anders als hier in Deutschland.
Hat auch Vorteile, keine Frage. Ja. Aber nochmal, ich finde, nichts geht über the real thing. Und vielleicht bin ich da einfach auch wie Generation analog. Klar, ich nutze auch digitale Medien. Also auch ich bin in einer Branche, die sich immer mehr digitalisiert. Print ist auch ein Markt, der, also noch ganz ist schlimm, ist er nicht tot, aber es geht leider immer mehr so eine Spirale nach unten. Und das ist, aber ich finde, das ist schade und natürlich nutze ich auch gerne mein Smartphone und die Apps, aber es ist immer noch schöner, auch Menschen persönlich zu treffen, aber wie gesagt,
es mit der Presse ist es ganz schlimm. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es manchmal ist, wie ein Dinosaurier mit einem Ambubeutel irgendwie beatmen zu müssen und keiner hat den Defibrillator, um darüber zu kommen. Es ist einfach auch schwer und es ist gemein. Ja. Und die Leute, genau, du siehst es auf Twitter, wenn Leute Artikel verlinken und dann so, ey, ist hinter einer Paywall. Ja, Leute, aber guter Journalismus kostet einfach Geld. Ja.
Aber da sind die Menschen verdorben, tauben, vergiss es.
Es ist nicht alles umsonst.
Nein, aber es ist eine Gratiskultur und das war ja eben auch der Kapitalfehler der Verlage, dass sie eben noch in den fetten Jahren das alles für umsonst rausgegeben haben. Da sind die Menschen, also alle haben sich daran gewöhnt und sind so erzogen worden, jetzt konditioniert. Es ist einfach alles umsonst. Die verdienen noch genug Geld durch irgendwelche irgendwelche Werbebanner. Das ist in meinem Kopf so drin. Ne?
Das liegt aber auch an der Schnelllebigkeit. Es werden so viele Säue durchs Dorf gejagt, also dass du total wirklich langfristig hängen bleibst. Der Durchlauf ist so hoch. Und guck dir das an, ich muss als Schauspieler, muss ich meinen Fotografen bezahlen und dem Fotografen dann auch noch möglichst honorarfreie Bilder abkaufen, damit die irgendwo in der Presse stattfinden können. Anstatt, dass ein Fotograf, so wie es sich gehört, von dem Verlag bezahlt wird, dafür, dass er die Rechte weggibt für das Bild. Aber wir kommen mal zurück kurz auf diese Casting-Geschichte. Genau. Also es läuft hier oder in Amerika ein bisschen anders als hier. Hier beauftragt ein Produzent oder ein Auftraggeber, einen Caster-Schauspieler zu finden für eine Rolle. Der Caster fragt relativ gezielt in Schauspielagenturen an, nach Schauspielern, die in das Raster kommen. Und die werden dann eigentlich in den meisten Fällen auch noch zu einem Live-Casting eingeladen. Was toll ist, weil du eine Begegnung hast mit jemandem. Und es ist ja nicht nur so, dass der Regisseur und die Produktion dann überprüfen, ob du geeignet bist für die Rolle. Umgekehrt gilt es ja auch. Kann ich mit diesen Menschen zusammen etwas schaffen? Sprechen wir die gleiche Sprache? Wenn nicht, werden wir uns annähern können. Drehzeit ist ja auch immer Lebenszeit. Man ist ja auch selber nicht nur der Bieter, sondern auch auf eine Art und Weise. Mittlerweile auch durch die Zunahme an Playern, die es irgendwie gibt, auch zum Glück ein bisschen mehr der Auktionator. In Amerika ist es so, dass du von Managern oder Agenten vertreten wirst und Casting-Ausschreibungen übers Netz multipliziert werden. Das heißt, da steht eine Projektbeschreibung, eine Rollenbeschreibung und es sind schon 2 oder 3 Seiten da und du kannst dich in der Deadline submitten dafür. Und dann geht's darum, dass quasi die Manager oder die Agenten dann bei den Castern anrufen und dich pitchen und sagen, hey, in meinem Klientenraster ist Torben. Torben ist Europäer, Torben kann X, kann Y, was auf diese Rolle gut passt. Und dann versuchen die in dem Falle ganz zielgerichtet einen Pitch zusammenzuschnüren aus Bildmaterial, aus Videomaterial, um dich bei dem Caster vorzuschlagen. Und der Caster schaut dann drauf und der approved dich dann und sagt dann, okay, ja, cool, kann ein Tape aufnehmen. Und dann nimmst du halt dieses Tape auf und entweder hörst du gar nichts. Und das passiert auch, dass du 30 Tapes lang einfach gar nichts hörst und du tapest ins Leere. Aber dann gibt es eben diese Dinge, die passieren, die du bei dir zu Hause aufnimmst, die dein Leben dann für einen Moment auch verändern können. Ich erinnere mich da an 2 Dinge. Das eine Operation Finale, Oscar Isaac, Sir Ben Kingsley. Mhm. Das weiß ich noch, da bin ich gerade in Berlin angekommen. Das war kurz vor meinen ersten Drehtagen von einem sehr, sehr langen Dreh für das Joshua-Profil. Und ich wusste noch, entweder mache ich das jetzt innerhalb der nächsten Stunde, dieses Tape, und ich mache es alleine, ohne Partner, oder es wird nie passieren. Und ich habe mich hingesetzt und ich habe diese Szenen einfach alleine gespielt. Ich habe es gemacht. Ich habe es innerhalb von 2 Stunden dieses Band fertig gemacht.
Weil du auch den Impuls gehabt, Torben, ich muss das jetzt machen.
Na klar. Das ist ja auch Investition. Ich kann nicht einfach nur darauf warten, dass jemand mit, und das habe ich ganz, ganz lange gemacht, dass jemand da klopft. Und das ist auch so eine merkwürdige Ersatzbankmentalität, die man dann hat. Dass man da sitzt und sagt, es müsste doch nur einer kommen und klopfen und müsste dir mit einer Schleife drum genau das
Ding präsentieren. Warum erkennen die nicht meine Brillanz?
Ja, richtig. Aber Glück ist, wenn Gelegenheit auf Vorbereitung trifft. Und das war so eine Sache. Und es ist tatsächlich so, dass das etwas war, wo ich wusste, das möchte ich machen. Da möchte ich versuchen, mit dabei zu sein. Und es war ein Kind des Augenblicks. Aber in diesem Augenblick war ich frei. Und dieser Augenblick hat für die Caster und für die Produzenten etwas transportiert, wo sie sagten, ja, das soll Torben machen. Und ich war 3 Monate später, war ich dann für 2 Monate in Argentinien. Ich habe mit Chris Weitz drehen können, fantastischen Regisseur, mit einem tollen Team, mit Nick Kroll, Melanie Laurent, mit Leuten, die ich einfach seit sehr, sehr langer Zeit geschätzt habe für die Arbeit, die sie machen. Und diese Möglichkeit war dann, also dann durfte ich als jemand, der in so einem 2000-Seelen-Kaff aufgewachsen ist und eigentlich gar keine richtige Ahnung hatte, wie das alles geht, dann Jahre später tatsächlich oder Jahrzehnte später dort sitzen und diesen Traum leben.
Und das ist so für dich auch so ein Meilenstein. Also Skida hat ja so seine Wow-Zeiten. Das war eine Sache, wo du sagst, ja, allein dafür war alles wert, ne? Auch
auf die Nase fallen. Können wir aber auch auf einen ganz interessanten Punkt nochmal kommen, nämlich auf so ein bisschen auf das Thema Sabotage und Struktur. Ich hatte für das Joshua-Profil, weil man sich damals überlegt hatte, stand ein Satz drin, dass er sportsüchtig ist, diese Hauptfigur Max Rohde. Und dementsprechend bin ich dann in eine Rollenvorbereitung gegangen, in der wir tatsächlich auch, indem ich einen Coach hatte, wirklich, ich habe 10 Kilo runtertrainiert. Ich hatte keinen Gramm Fett mehr am Körper. Ich bin dann nach Argentinien und ich habe tatsächlich innerhalb von diesen 2 Monaten, die ich dort gedreht habe, weil ich auch mit dieser Einsamkeit teilweise im Hotelzimmer dann nicht gut umgehen konnte, nicht konstruktiv umgehen konnte und es wieder ein destruktiver Anteil von mir sich gemeldet hat, versucht hat, dieses Loch mit Essen zu stopfen. Ich habe in diesen 2 Monaten die 10 Kilo wieder raufgehauen. Es gibt Szenen in diesem Film, wo du siehst, wir kommen in einen, Melanie Laurent und ich mieten einen Mietwagen, das haben wir am Ende des Films der Dreharbeiten gedreht. Da hatte ich diese 10 Kilo dann drauf und in der nächsten Szene kommen wir in das Haus und ich habe 10 Kilo weniger drauf. Ich konnte dieses Gewicht nicht mehr halten. Ich habe mir selber so das Leben zur Hölle gemacht in so einem Fall und dachte, ich müsste jetzt gegen meine gegen alte Ernährungsgewohnheiten ankämpfen, anstatt zu genießen und zu sagen, ich bin nicht hier, weil man sich für mich entschieden hat, weil ich genau das mit an den Tisch bringe, was hier gesucht ist. Und ein Teil von mir hat etwas gesucht, das mir diese Erfahrung ein wenig anscheinend vergällt. Und das war eine interessante Erfahrung, die ich dann auch in Altered Carbon so mitgenommen habe, noch für mich als Mahnung. Ich dachte, geh doch einfach dahin und genieße es. Und tatsächlich war das Schöne daran, dass die Regisseurin, die den 2. Block von Altered Carbon gemacht hat, MJ Bassett, jemand ist, mit dem ich schon vor fast 15 Jahren ihren damals ersten Kinofilm gedreht habe. Wir sind uns durch Zufall da wieder begegnet.
Manchmal soll es so sein.
Ja, das war schön, weil sie auch sagte, genieß das einfach. Das wird einer der schönsten, spannendsten Momente deines Lebens. Genieß, enjoy the ride.
Ja. Und nimm es auch dann wahr.
Ja.
Verpenn nicht diese geile Zeit. Manchmal ist es ja so, dass man die tollsten Dinge erlebt, aber sie trotzdem verpasst. Wenn du
ja,
weißt,
weil man
was ich
denkt,
meine.
Man müsste man noch, denkt, ja, noch irgendwas
oder,
noch zusätzlich
oder es auch gar nicht richtig wahrnimmt, weil ja. Das kann doch jetzt nicht wirklich passieren. Und ja, aber es passiert. Genieße es. Ja. Sauge alles auf. Und das
man ist dann ein halbes Jahr in Vancouver und einfach neue Input und auch diese Natur dort zu genießen in British Columbia. Ich hatte auch das Glück, dass meine Frau einfach auch Zeit hatte und zu der Zeit rüberkommen konnte. Ich war dann also auch nicht ganz allein und da war es dann nochmal was anderes, diese Struktur und diese Arbeit dort reinzubringen. Natürlich hatte ich auch Angst. Ich hatte natürlich Angst, auch zu versagen und da nicht zu bestehen vor einem riesengroßen Team in einer der teuersten Produktionen, die Netflix zu der Zeit hatte. Und ich habe einfach eine sehr lange Zeit sehr ausgeprägtes Hochstapler-Syndrom gehabt. Meine größte Angst war, dass irgendjemand aus dem Team hinter einer Ecke hochspringt, mit dem Finger auf mich zeigt und sagt, der kann das ja gar nicht. Und alle anderen gucken und sagen, ja stimmt, der kann das ja gar nicht. Ich habe mich deswegen auch damals nie an der Schauspielschule beworben, weil ich immer Angst hatte, dass mir jemand das schriftlich gibt, du kannst das eigentlich nicht. Und das war die größte Angst, die ich hatte. Und ich habe mich sehr, sehr lange gelähmt, bis ich mit mir selber und auch meiner eigenen Fehlbarkeit in eine Umarmung und auch ins Vertrauen gehen konnte.
Aber was machst du dann, wenn, weil ich glaube, diese Gefühle haben wir alle und die ploppen immer mal wieder in uns hoch, dass wir sagen oder uns selbst einreden, ey, ich bin vielleicht gar nicht gut genug und eigentlich bin ich hier am falschen Ort und das kann alles nicht stimmen, dass ich jetzt das machen darf. Hast du dafür Tools, dass du dich dann auch wieder auf Spur bringst und eben nicht dich in dieser Spirale verlierst, dass du dann, weil da kann man sich ja auch verlieren, dass man so negativ konditioniert ist und immer mehr sich selber einredet, eigentlich kannst du das alles gar nicht und wie kommt man da raus?
Ich glaube, diese negative Konditionierung kommt davon, weil man einfach einen Perfektionismus von sich verlangt, der gar nicht erreichbar ist. Der nicht erreichbar ist, der trotzdem aber auch immer wieder so durch Social Media und andere Dinge perpetuiert wird. Wir sehen ja immer nur ein Best-of. Wir sehen Menschen,
mit
sich
Filter,
da mit Körper,
Best-of mit Filter.
Best-of mit Filter und mit Körperfettanteilen, wo die einfach entweder stoffen oder wirklich wochenlang gelitten haben.
Und da muss ich jetzt kurz eingrätschen, Tom, weil das finde ich sehr interessant, weil ich als schwuler Mann natürlich auch mit dem Körperkult gnadenlos konfrontiert werde. Gestatte mir die Frage, ist das auch als heterosexueller Mann schon, fühlt man sich da auch unter Druck gesetzt?
Selbst
wenn man so fit ist wie du und so.
Ja,
aber ist das nicht unglaublich, dass man durch diese unglaubliche visuelle Welt, in der wir leben, wo wir permanent mit Perfektion und tollen Körpern bombardiert werden, gut, man kann sich dem auch entziehen, aber es ist halt das süße Gift. Entweder musst du raus aus Social Media oder du wirst damit konfrontiert. Also ist es so, dass es selbst für Menschen, die wirklich wie du sportlich definiert sind, sich da total unter Druck gesetzt fühlen und war sagen, boah, Alter, wie machen die das?
Ich habe mich viel mit so Fitness-YouTube und diesen Dingen damals auseinandergesetzt. Und natürlich dachte ich, dass das ein Körperbild ist, das unter normalen Mitteln mit, wie sagt man immer so schön, Hard Work und Dedication erreichbar ist. Aber es gibt, ist einfach so, dass der Körper lügt nicht und der Körper ist auch schlau und der Körper versucht uns zu schützen, dass gewisse Grenzen einfach nicht erreichbar sind, ohne dass man unterstützt.
Genau, also Stoffen einfach, dass man Steroide nimmt und genetische
Limitation. Deshalb muss man trotzdem sagen, dass wenn du nur stoffst und die Ernährung und alles andere nicht im Griff hast, dass die Leute dann trotzdem aussehen würden wie ein Sack Schrauben. Und ich glaube, wenn man das auf Wettbewerbsebene macht, dann, ich bewerte das gar nicht. Ich habe es für mich nicht getan. weil ich es auch nicht brauche. Brauche ja keinen 50er, keinen 50er Oberarm. Ich mag die Auseinandersetzung mit mir selber. Ich habe aber auch gemerkt, was es heißt, an gewisse körperliche Grenzen zu kommen. Man kann wahnsinnig viel mit Ernährung machen. Klar. Aber man
Genetik ist auch ein Riesenthema natürlich.
Genetik ist ein Thema,
auch
richtig.
Ein paar Prozent haben die Genetik, die können es auch ohne Stoffen
machen. Auch die Disziplin, aber man kommt dadurch einfach an Grenzen. Man merkt, wenn du nur noch als Mann, wie ich halt mit 90 Kilo ungefähr, was mein normales Gewicht ist, dich dann da nochmal runterhungerst und einfach mit 1400 Kalorien auf dem Tag unterwegs bist, da wirst du depressiv. Du hast keinen Bock mehr, irgendwas zu machen.
Kein Wein, nichts.
Homme. Und das, was wir eben sehen, wo immer gesagt wird, das ist alles ganz normal, das ist dauerhafter Zustand, sind eben Zustände, die mit harter Arbeit und viel Entbehrung erkämpft oder auch irgendwie erkauft wurden, die einfach nicht der normale Zustand sind.
Klar,
und wir sind aber jetzt, und das ist das Schöne daran, dass es zumindest in letzter Zeit auf Social Media einen Paradigmenwechsel gab, dadurch, dass die Leute, die unterstützen, so wie die Athleten das denen nennen, andere sagen eben abfällig Stoffen, zumindest da jetzt mittlerweile sehr, sehr transparent sind im Umgang damit. Das kann Fluch und das kann Segen sein. Ich glaube, wenn man jetzt als junger Mensch dann sofort anfängt, das zu machen, sich die Hormonachse und alles kaputt zu hauen,
Das ist halt einfach
schwierig, aber trotzdem gibt es eine andere Form von Aufklärung. Das ist wichtig. Aber Körperbildstörung, klar. Ich habe falsche Ziele gehabt. Ich dachte, dass ich die irgendwie erreichen könnte. Ich dachte, dass ich sie erreichen müsste und habe auch dadurch sehr, sehr lange dafür gesorgt, mich in einer Zone für mich zu befinden, in der ich mich nicht wohlfühle.
Wieder auf die eigentliche Frage, weil ich habe ja diesen Exkurs ins Rollen gebracht, weil mich das sehr interessiert hat, aber wir haben darüber gesprochen, wie du dich aus dieser Negativspirale wieder rausbekommst, wenn du dich negativ konditionierst und sagst, da kam wir aufs Thema Perfektion, wir haben einfach zu viel Anspruch an uns selbst, aber wie, also wenn du dann Versagensängste hast in Kanada bei den Dreharbeiten, wie hast du dich da wieder positiv konditioniert?
Je perfekter man versucht zu sein, das ist immer wie so ein Bogen, den man spannt oder wie so ein Pendel, das man aufzieht, desto stärker kann es in die andere Richtung ausschlagen. Dieses unaufwendig, was ich vorher meinte, bedeutet auch, es geht doch darum eigentlich auch im Leben, dass wir ausreichend gut sind. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht nicht darum, immer sehr gut zu sein. Das werden wir nicht schaffen.
Man kommt
Man kommt nicht durch das Leben, ohne irgendwo an Menschen, an seinen Mitmenschen schuldig zu werden. Und wenn es nur ist, dass man lügt, um dem anderen gegenüber eine Notlüge macht, um dem anderen gegenüber freundlich zu sein, den nicht zu verletzen, zu sagen, es gibt nicht nur das Schwarz, es gibt nicht nur das Weiß, es gibt auch ein Grau und es gibt es ausreichend gut. Und diese Fehlerhaftigkeit, das zu umarmen und dass man sagt, klar, du unterfragst dich, aber das ist auch ein Ausdruck von deiner eigenen Lebendigkeit. Und jetzt, wenn du zweifelst, dann setz den kleinen Zweifler irgendwie an eine Bank, an der Seite und sag so, hey, kleiner Torben, du bleibst jetzt da sitzen, jetzt geht der große Torben mal arbeiten, du kannst so lange zugucken, nachher hole ich dich wieder ab, dann gehen wir zusammen nach Hause und dann reden wir darüber, wie dein Tag war. Das ist, glaube ich, wichtig. Und das andere ist natürlich aber auch, sich in dem Rahmen, der möglich ist, so gut es geht, vorzubereiten.
Wenn du deinen Job gut machen willst, dann ist es ja das kleine Einmaleins. Also du bereitest dich auf deine Rolle vor, indem du das Skript beherrschst, dass du einfach auch Nuancen trainierst, dass du Eventualitäten trainierst. Natürlich, ich muss mich für ein Gespräch vorbereiten, muss mich einlesen, möchte ja den Menschen vorher durchdringen. Wenn du das nicht machst, dann muss man eben auch damit rechnen, dass man an die Wand fährt. Und klar, aber du sagst selber, Hochstapler, es gibt leider Gottes ja auch in unserer, also in der Medienbranche, in der Schauspielbranche gibt es, glaube ich, auch den einen oder anderen Hochstapler. Also es sind natürlich dann meistens Leute, die es auch nicht weit bringen, aber ich glaube, in jeder Branche gibt es das. Es gibt immer Menschen, die es schaffen, ein minimales Talent so bunt rauszuputzen, dass sie sich irgendwie durchwurschteln. Und manchmal auch ganz erfolgreich über mehrere Jahrzehnte, aber es ist doch auch irgendwie eine Leistung. Ja.
Ich will das auch gar nicht klein machen. Diesen Leuten sind Widerstände begegnet in all der Zeit. Für niemanden läuft das so richtig linear. Und das ist eben auch dieses tatsächlich trotz all der Widrigkeiten dran zu bleiben und sich nicht immer nur durch den Außen validieren zu lassen, sondern eben auch zu sagen, es läuft halt mal nicht. Ich nutze die Zeit trotzdem, um an mir zu arbeiten, mich fortzubilden oder mich nicht permanent, das ist das Schlimmste, was man machen kann, sich permanent mit anderen zu vergleichen. Und das so als den Wasserstandsanzeiger für sich selber zu nutzen. Wo ist denn jemand anders gerade? Mache ich mehr als der? Mache ich weniger? Komme ich weiter?
Aber auch das, Tom, ist natürlich eine sehr menschliche Eigenschaft, das Vergleichen. Und das ist halt in unserer Ära schlimmer denn je aufgrund der sozialen Netzwerke. Nochmal, es ist einfach, wir müssen auch damit leben. Und wenn man das nicht will, dann kann man es ja auch einfach diese App löschen, ne? Dass niemand zwingt einen ja damit zu mischen.
Das kann man, aber man wird, so wie es funktioniert, ne? Und es ist halt genau dieses, das ist halt alles Dopamin, das ist nicht Serotonin, das ist nicht das Hormon, das dir sagt, so ist alles gut, das ist alles in Ordnung, das reicht, sondern diese Apps sind halt einfach so gestaltet, dass sie eine permanente Erwartungshaltung generieren, die gar nicht erfüllt wird. Und jemand hat mal gesagt, Instagram ist wie so ein Geschenk, das du auspackst, du machst die Schleife auf, dann ist die Verpackung und da ist noch was drin und noch eine Schleife und noch eine Schleife. Und so bist du permanent in so einer Spirale drin, von was du dann am Ende dann so denkst, was habe ich denn jetzt eigentlich gemacht gerade? Ich habe jetzt eine halbe Stunde mir irgendwelche Videos angeguckt von furzenden Welpen oder jemanden, der mit seiner Ente durch den Supermarkt spazieren geht. Aber es ist, ja, es das Gift ist stark.
Eine bekloppte Welt, in der wir leben. Auch wenn es schmerzhaft ist, Scheitern gehört ja auch zum Leben dazu. Und dass man Charakterbildung durchläuft, dass man Dankbarkeit und Demut in seinem Leben auch Platz lässt. Du hast über tolle Momente gesprochen. Hast du denn auch Momente, wo du schmerzhaft gescheitert bist, wo du gedacht hast, hey, das ist jetzt richtig ein Schlag vor den Kontor? Das Leben ist ja nicht stromlinienförmig. Nee, es geht rauf, es geht runter und es gibt auch Momente, wo du denkst, boah, das Universum testet mich jetzt gerade und das ist oder das ist, hat mich tief enttäuscht und ich habe da so viel reingesteckt und dann klappt das alles nicht. Hast du dann eine Erinnerung oder vielleicht war es ja auch gar nicht. Du hast ja gesagt, das lief ja eigentlich alles recht geschmeidig bei dir.
Ja, also das war eine Mischung. Also für mich war die Schulzeit schon etwas, das sehr problematisch war und das sehr stark auch mit Mobbing und anderen Dingen so verbunden war, weswegen ich mich auch in so Parallelwelten eben medial geflüchtet habe und dann, glaube ich, auch diese Fluchtwelt mit zu meiner Lebenswelt durch den Beruf auch irgendwo machen wollte. In meinem Leben bin ich bisher von Tod und Krankheit in allzu überbordendem Maße verschont geblieben. Ich glaube, was für mich schwer war, war lange Zeit Dinge nicht loslassen zu können, die ich nicht verändern konnte. Ich habe mich von Dingen beeinflussen lassen oder ihnen ein Gewicht gegeben, weil ich Beziehungen nicht loslassen wollte, weil ich auch bestimmte Umstände, in denen ich war, auch Komfortzonen, auch familiär, privat, beruflich nicht verlassen wollte, wenn irgendwelche Verträge dann auf einmal ausliefen oder andere Dinge nicht weitergingen. Das waren Sachen, mit denen ich sehr, sehr lange gehadert habe. Und für mich war das immer wie so ein, es gibt dieses schöne Zitat, Be Water, my friend, von Bruce Lee. Für mich war wirklich immer dieses Bild, ich habe mir so stark vorgenommen, irgendwo mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und immer doller dagegen geschlagen, anstatt zu sagen, ich werde weich und ich versuche zu gucken und zu sagen, das bedroht mich nicht in meinem Menschsein, wenn irgendwelche Dinge nicht weitergehen. Und auch im Leben ist es so, auch Beziehungen haben eine Endlichkeit und manche Lebenswege sind eben nicht dazu bestimmt, dass sie ein Leben lang sich kreuzen oder parallel verlaufen. Und das ist so. Also auch Endlichkeiten mittlerweile so umarmen zu können und zu sagen, dadurch, manche Sachen haben auch erst einen Wert dadurch, dass sie endlich sind. Da kommen wir jetzt wieder zum philosophischen Überbau von Altered Carbon. Was passiert, wenn man unsterblich wäre? Ja?
Aber Stichwort fließen und auch Wasser, also Be Water, das finde ich sehr interessant, weil man sich ja auch immer, gerade wenn eben Momente sind, wo Dinge einem entgleiten, wo man sich von Dingen verabschieden muss. Da hilft ja immer der Spruch Panterei. Also alles fließt, das Leben ist nun mal ein Fluss und wir müssen einfach das akzeptieren, auch wenn wir bewahren wollen. Wir wollen viele Dinge nie loslassen. Manchmal müssen wir sie einfach loslassen, weil eben alles im Fluss ist. Es verändert sich. Das Leben ist immer Veränderung. Und das ist, glaube ich, wenn man das erstmal begriffen hat, dann geht es auch wesentlich leichter.
Genau, und es ist Wachstum, es ist ja Bewegung. Ich kann nicht beeinflussen, was das Leben in meine Richtung wirft. Das Einzige, was ich beeinflussen kann, ist, wie ich damit umgehe. Wie gesagt, wenn ich mich nicht immer sofort zu allem verhalten muss, sofort zu allem eine Meinung haben muss oder sofort reagieren muss, dann kann ich ganz anders hinterfragen. Also ich bin sehr oft an einem Punkt, wo ich merke, mich pienst etwas an. Und ich frage mich, ist das was Altes, dass es gerade wieder hochkommt, dass eigentlich vorbei ist? So? Und weil es jetzt wieder anklopft, sticht es und tut weh? Oder ist es jetzt gerade was Neues? Muss ich jetzt eine Grenze ziehen oder nicht? Ich bin auch jemand, der nicht oft schlagfertig ist. Unter der Dusche bin ich der schlagfertigste Mensch der Welt. Wie oft habe ich Situationen nachgespielt? Seien es berufliche Verhandlungen oder Momente im Straßenverkehr oder sonstige Dinge, wo ich dachte, jemand ist unverschämt mir gegenüber und dachte, da versuche ich dann nochmal für mich so eine Grenze zu finden. Aber ich glaube auch, Sachen gehen lassen zu können, loslassen zu können. Man guckt so oft auf das alles, was morgen ist. Ich habe auch sehr stark viele Dinge, die früher waren, dadurch irgendwie vergessen. Und manchmal dieser Blick nach oben, der ist einfach wichtig, glaube ich, auch, dass man nochmal guckt und sagt, es ist alles so, wir sind in einem viel größeren Kontext unterwegs miteinander. Wir haben alle das Geschenk bekommen unserer Lebenszeit. Damit sollten wir gut umgehen und auch mit der Lebenszeit anderer. Und diese, warum sich selber, warum den anderen diese Zeit zur Hölle machen? Für mich war in Los Angeles ich hatte einen Moment, ich stand meiner jetzigen Frau am Griffith Observatory und ich habe da runtergeguckt in diese Stadt, in dieses Licht am Meer, das nicht aufhören wollte.
Diese schiere Größe, dass man sieht, was da alles ist. Ich stand da und ich dachte, da ist so viel Fülle. Da ist so viel Fülle. Und diese Fehleinschätzung, der man so oft unterliegt, dass man denkt, Leben sei ein Nullsummenspiel. Ich kann nur etwas haben, wenn jemand anders das nicht hat. Also es geht immer nur von einer Tasche in die andere. Es sollte nicht unser Ziel sein, dass wir eigentlich für uns alle den Kuchen größer machen. Das ist das, worauf ich gerade so versuche zu schauen. Und ich glaube zum Beispiel auch nicht daran, dass man immer nur weiterkommt oder höher rauskommt, wenn man andere runterdrückt, sondern ich glaube ganz stark daran, ich habe prägende Begegnung in meinem Leben gehabt. Eine der prägendsten war Horst Königstein, ohne den ich auch bei den Manns nicht gewesen und nicht stattgefunden hätte. Regisseur, Filmemacher, der einen solchen Glauben an mich hatte sehr früh, der viel größer war als der, den ich an mich selber hatte. Ich dachte mal einmal so liebevoll auf mich selber gucken, wie dieser Mensch auf mich geguckt hat. Und es ist auch immer so, wenn ich daran denke, da kommen jetzt echt die Tränen hoch. Das ist ein Mensch, der fehlt mir so im Leben. Ich sehe die Fotos und ich vermisse den so. Ich vermisse diesen Austausch mit ihm und diese Großzügigkeit, diese unbedingte Liebe, die er hatte, mit der er so großzügig war in alle Richtungen. Das ist auch was, das mich neben so einem hanseatischen Werteempfinden sehr, sehr stark geprägt hat. Und die Menschen, die nah an meinem Herzen sind, versuche ich an mir teilhaben zu lassen und wenn ich kann, auch an den positiven Dingen so teilhaben zu lassen, dass sie mitkommen. Weil ich glaube, dass Glück einfach dann Glück etwas ist, das größer wird, wenn man es multiplizieren oder wenn man es teilen kann.
Sehr schön finde ich aber auch dieses Bild von dem liebevoll auf sich selbst gucken. Da möchte ich nochmal nachfragen. Du hast gesagt, in der Schulzeit wurdest du gemobbt. Also ich habe das auch manchmal gedacht, dass ich gemobbt wurde, aber ich glaube eher, dass es nur das Erspüren von Schwäche war. Also ich war halt als junger Mensch, es war jetzt gar nicht in der Grundschule, da war es alles easy, aber so das klassische Teenager und in der Zeit so bis zum Abitur, da war ich halt mein größter Feind. Ich hatte totale Probleme mit der Pubertät und natürlich war ich dann auch ein leichtes Opfer. Ich war dann nicht der Checker der Schule und viele haben mich dann halt auch so ein bisschen doof behandelt. Es war aber kein Mobben. War es bei dir radikaler? Wurdest du wirklich, war es schlimm oder so? Was ist da passiert?
Was denn für dich? Darf ich da ganz kurz fragen?
Ja, natürlich.
So, zu dieser Erfahrung, warst du damals schon draußen? Also bist du?
Nee, ich war noch nicht. Nein, das ist sehr gut, dass du das fragst. Hatte ich nicht. Nein, ich hatte mein Coming-out sehr spät. Also
aber du wusstest damals schon, dass du...
Also ich habe das, glaube ich, ehrlich gesagt, ich wusste schon als 7-8-Jähriger auf so eine unschuldige Art und Weise. Ja. Also ich habe halt geschwärmt für einen Klassenkameraden, habe irgendwie gemerkt, da ist was, aber auf so eine unschuldige Art und Weise. Also dass da was ist, das war klar. Auch so die Klischees wie bei H.P. Kerkeling. Ich habe auch dann früher den Otto-Katalog gut gefunden, die Unterhosenmodelle. Klischee hoch 10, aber ist so. Das kapierst du als Kind gar nicht, aber du findest es irgendwie schon spannend. Männer fand ich spannender als Frauen.
Verstehe.
So, aber also als 15-, 16-Jähriger, natürlich wusste ich das, aber ich habe es mir selbst nicht eingestanden. Ich bin dann erst so mit 22, 23, habe ich mein Coming-out gehabt, bei meinen Eltern sogar noch 2 Jahre später. Ich habe ja dann relativ früh auch den Mann des Lebens kennengelernt, mit dem ich jetzt 27 Jahre zusammen, der hat mich dann förmlich dazu genötigt, mich jetzt zu outen. Aber sehr gut, dass du es fragst. Vielleicht lag es auch daran, ich glaube aber, dass meine Klassenkameraden diese Schwäche auch gespürt haben und dann gleich so rauf waren. Aber nochmal, es war kein Mobben.
Kinder sind schlimm. Doch, vielleicht war es das. Also ich meine, das Komische ist, dass man immer an so einen Punkt kommt, wo man versucht, ein Verständnis für jemanden, der einem gegenüber gewalttätig ist, sei es verbal oder auch körperlich, dafür ein Verständnis zu entwickeln. Dass man sagt, warum macht er das? Vielleicht muss ich ihm wirklich irgendwie eine Einladung bieten. Und das ist das Gefährliche daran, dass man anstatt, man kommt immer an so einen Punkt, ja, aber der macht das doch nicht ohne Grund, dass der... Natürlich gab es Dinge in meinem Leben und ich war auch eine lange Zeit, ich war nicht bei mir selber. Ich habe versucht irgendwie durch Lautstärke, durch witzig sein, durch andere Dinge einen Platz in der Klassengemeinschaft zu finden. Ich habe auch, glaube ich, angefangen zu rauchen, weil ich dachte, das ist dann was. Ja. Du bist Raucher und das kann dir keiner wegnehmen. Das ist nicht diskutierbar und ich habe immer versucht, dazuzugehören und vielleicht mehr als andere das getan haben. Ich wollte mehr mit anderen befreundet sein, als die es umgekehrt wollten. Aber in dem Moment, wo dir auch körperliche Gewalt widerfährt, wo dein Schulkoffer immer wieder irgendwie aus dem Fenster fliegt.
Also es war richtig schon übergriffig.
Ja, klar, wurde auch mal in eine Mülltonne gesetzt und solche Dinge. Ja. Also das ist durchaus alles passiert. Es gab auch körperliche Gewalt.
Ja, aber das macht ja was mit jungen
Menschen.
Ja,
klar macht das was mit dir. Das macht mit dir dann, mit mir hat das gemacht, dass ich mich in diese Welt dieser Filme zurückgezogen habe. habe, dass ich gedacht habe, das ist wie bei Bloodsport, wie bei Kickboxer, Karate Tiger 3, du musst trainieren, dann kommt irgendwann die finale Auseinandersetzung, dann wirst du dich wehren und dann ist alles gut und dann gewinnst du das Turnier, du gewinnst das Mädchen und weißt du, dieser Wunsch so dazuzugehören, der kann einen wahnsinnig einsam machen, der kann einen wahnsinnig traurig machen und der kann dich vor allen Dingen in dieser Welt unsichtbar machen. Mhm. Und dieses zu seiner eigenen Stimme zu finden, zu seiner eigenen, das so, ne, es ist auch in dem Beruf so, ich merke das auch ganz stark zum Beispiel. Beim Sprechen, da gehen ganz viele auch so rein, gleich mit diesem, man versucht gleich so mit so komischen, ein bisschen falschen Tönen, so, hey, hallo, wie geht's dir? So, wie man das manchmal so kennt im Synchron, ist halt einfach manchmal, wenn es ausnahmsweise mal nicht gut gemacht ist, mit so komischen Tönen daran zu gehen, weil man denkt, da fällt man dann nicht auf. Und das ist sofort in dieser Produkthaftigkeit von etwas drin. Und den Punkt zu haben, dass man sagt, ich möchte aber was machen, wo es darum geht, meine eigene Stimme zu finden, meinen eigenen Ausdruck, in meine eigene Kraft zu kommen. Was ist das, was mich von anderen absetzt? Was ist das, wo ich merke, da bin ich mit mir selber im Vertrauen, in meiner Kraft, in meiner Stärke. Du hast Instinkt erwähnt. Instinkt ist, glaube ich, auch, was das nicht unbedingt oder lange Zeit, guck mal, wir sind in so vielen Dingen zu archaischen Sachen zurückgekommen. Nach McDonald's gab es dann auf einmal den handgemachten Burger und so. Es geht, oder auch im Sport, da ging es dann wieder zurück zur Kettlebell, zu Bodyweight-Training, zu ganz archaischen alten Dingen wieder zurück. Ich bin zu der Zeit sowas gekommen damals, das heißt Warrior Diet, also Hardcore intermittierendes Fasten, wirklich nur 3 Stunden am Tag gegessen, am Abend dann alles gegessen und so. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass es mich wach hält und dass es auf eine Art und Weise was mit einer Instinktivität irgendwie zu tun hat. Und wieder darum, an eigene Instinkte ranzukommen. Und wenn jemand seinen Instinkten folgt, dann ist er im Außen ganz oft nicht so richtig einschätzbar und nicht berechenbar. Das ist was, das hier im Außen auch nicht unbedingt als positiv quittiert wird. Aber auch sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, hat durchaus einen Benefit im Leben. Hm. Ich bin, um nochmal auf diese Mobbing-Geschichte zurückzukommen, ich habe versucht, da rauszukommen mit Heldenfantasien und es gab einfach auch Momente, in denen ich extrem verzweifelt war. Und ich dachte, ich müsste die Schule wechseln, ich müsste die Stadt wechseln, ich müsste mich permanent neu ändern, neu anpassen, um irgendwie in irgendeiner Art und Weise da stattzufinden. Das ist aber auch was, das in Klassengemeinschaften, ich verstehe auch heutzutage, ich weiß genau, was du meinst, dass man sagt, man hat auch jemandem eine Zielfläche geboten. Aber wenn dir niemand das sagt, niemand das zeigt, niemand das beibringt und auch dir niemand sagt, dass es eben auch eine urmenschliche Eigenschaft ist, nicht nur immer Positives zu wollen für den anderen, dann ist es einfach schwierig, sich da drin zu orientieren. Und da gehen Jahre drauf dafür, wirklich Jahre, bis du dann irgendwann sagst, du kehrst dich ab oder sagst, es ist dir egal oder du kommst so bei dir selber an, dass du sagst, du kannst an mir rütteln und schütteln, wie du willst. Mit meiner Bauform geht das nicht mehr in Resonanz. Das macht lange was mit dir. Und das hat auch in diesem Beruf sehr, sehr lange was mit mir gemacht. Dieser Wunsch, irgendwie dazuzugehören und so lange wie so ein Hund rumzuschlawenzeln, immer um andere Menschen und Kunststücke zu machen, dass man irgendwie eine Form von positiver Aufmerksamkeit kriegt. Anstatt zu sagen, ich besinne mich auf mich selber, auf meine Kraft und versuche für mich auf eine konstruktive Art und Weise in mein Leben hineinzuwachsen.
Es ist ja so, dass jeder Mensch verschiedene Lebenswege hat und bei einigen geht's dann, finde ich, auch wenn es negative Umwege gab, also wie zum Beispiel bei dir und bei mir, dass eben dann in der Kindheit nicht so schöne Dinge passiert sind. Also wir beide können ja heute, glaube ich, sagen, hey, es läuft und wir sind angekommen und wir genießen unser Leben. Und das ist ja was Tolles, wofür man dankbar sein muss, weil es gibt ja leider auch ganz viele Menschen, die immer wie so ein Irrlicht hin und her und sich nie besinnen und nie zu dieser inneren Stärke finden. Insofern, also ich will das, wie gesagt, damit nicht schönreden. Also wir alle haben ja ein Päckchen zu tragen, aber es ist dann schön zu merken, es ist ja jetzt gut so, wie es ist. Und also
ja,
es hatte seinen Sinn irgendwie.
Die Entscheidung,
das macht es nicht besser, ne?
Vielleicht also, nicht jeder für sich treffen können.
Eben, weil einige zerbrechen auch an Mobbing, ne, muss man ja auch und sagen.
Die Sache ist, Mobbing oder solche Dinge überhaupt, so wie Gesellschaft teilweise aufgebaut ist, auch unsere Zivilgesellschaft, gibt es einfach immer wieder strukturelle Gewalt, die einem begegnet. Und an dem Punkt zu kommen, dass wenn nicht, das wird man einem Menschen nicht ersparen können, dass es Widerstände gibt. Und am Widerstand wächst man ja auch. Aber die Frage ist immer, wie grenzüberschreitend sind diese Widerstandserfahrungen, was körperliche Grenzen, was seelische Grenzen angeht. Und ja, sich da gut aufzustellen, wehrhaft zu sein, das sind eben auch Dinge, jetzt kommen wir wieder an den Anfang zurück, das lernt man zum Beispiel auch beim Boxen und das schätze ich so sehr daran.
Ja.
Diese Resilienz, das dann auch zu entwickeln und so eine Ambiguitätstoleranz auch zu haben, dass man auch Widersprüche, dass man Widerstände auch aushalten kann, ohne dass sie das eigene Weltbild und die eigene Identität und Existenz permanent bedrohlich in Frage stellen.
Wann hast du dich das erste Mal mit der Tatsache abgefunden oder auch auseinandergesetzt, dass unser Leben endlich ist? Weil als junger Mensch macht man sich da ja gar keine Gedanken. Da denkt man immer, ach nö, also nur sterben tun alle anderen und ich werde für immer irgendwie 25 bleiben. Nun bist du ja immer noch, finde ich, ein junger Mann, weil auch dieses Altersstruktur hat sich ja verändert. Also man war vor 30 Jahren mit 50 schon steinalt, jetzt bist du ja gerade erst Anfang 40. Ist ja eine ganz andere Lebensphase. Aber hast du das für dich akzeptiert oder haderst du noch so ein bisschen damit? Oder wie ist so dein der Ist-Zustand bei dir mit diesem Thema der eigenen Endlichkeit, die ja einen auch, je älter man wird, desto mehr herausfordert. Ich hatte das vorhin schon anmoderiert, dass eben dieses Älterwerden ist ein Thema, auch für mich. Also man muss da immer wieder mal schlucken und sagen, die Zeit hast du jetzt hinter dir, das liegt noch vor dir, was hast du, wo stehst du? Diese Urfragen, die man sich stellt.
Also zum Thema Älterwerden, wie gesagt, da gibt es ja diesen Punkt Ruhe, Couch, da werden auf einmal andere Dinge wichtig, so dass man gesunde Füße hat und solche Sachen. Ne?
Oder dass der Rücken, dass
der Rücken nicht mehr so wehtut. Also ich glaube, da kommt jetzt so das Thema der Körperlichkeit, der Körpergrenzen dann auch irgendwie so dazu, was sich da verschiebt, wie der Körper funktioniert, wie er vorher mal funktioniert hat, wie er auf bestimmte Reize noch reagiert oder eben auch nicht. Das ist aber durchaus interessant. Ich habe das Gefühl, dass das Altern für mich gerade etwas ist, in dem ich ankomme, auf eine positive Art und Weise. Ich habe ganz oft das Gefühl gehabt, dass ich eine laufende Textbildschere bin. Für mich war es innerlich, ich war immer wie so ein 13-Jähriger. Auf der einen Seite, das ist so ein Alter, wo du die Legos weglegen musst und du musst aufhören, Kassetten zu hören, aber irgendwie machen die Mädchen dir noch Angst. So. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass man dieses innere Alter ja auch auf eine Art und Weise mit sich schleppt. Ich habe das Gefühl jetzt in den vergangenen Jahren, dass das zum Glück immer mehr geht und man dann auch in einer Ruhe oder Milde ankommt, die altersmäßig angemessen ist und wo die Impulsivität und die Ausschläge eben ein bisschen nachlassen. Was die eigene Endlichkeit angeht, wie gesagt, mir ist in Familie und Freundeskreis Tod begegnet, aber nicht in so massiven Häufungen oder so, dass ich wie zum Beispiel jetzt meine Eltern, die dann einfach sagen, jetzt ist schon wieder jemand aus dem Freundeskreis gestorben, dass man merkt, so die Einschläge kommen näher, dass ich finde, die eigene Endlichkeit, die gehört dazu und das ist eine Tatsache, die kann ich nicht verhandeln.
Aber viele verdrängen sie, deswegen.
Ich glaube, ich würde mir auf den Kopf hauen, wenn ich jetzt auf einmal anfangen würde, oder es wäre schlimm, wenn ich mir anfangen würde, auf den Kopf zu hauen. Ich habe viele Tage in meinem Leben auch einfach schlafend und faulenzend verbracht. Die gehörten trotzdem.
Ja.
Die gehörten trotzdem dazu. Es gibt Momente, in denen ich merke, ich hat mir die Welt noch gar nicht richtig angeguckt. Das sind Sachen, die für mich noch so auf einer To-Do-Liste sind.
Da hat einer gesagt, ich weiß das gar nicht, doch, ich glaube Sebastian Fitzek sogar, den du ja auch
Sebastian,
kennst. Ja. Den hatte ich vor irgendwie 2 Monaten im Interview. Der hat gesagt, für ihn ist das der Sinn des Lebens zu reisen.
Ja, verstehe ich total.
Oder auch das Glück ist für ihn zu reisen und auf so viele Länder wie möglich und das ist für ihn Glück und Sinn des Lebens.
An so vielen
Das kann
Orten,
er sofort beantworten. Ja, viele können ja die Frage nicht beantworten, Sinn des Lebens.
An so vielen Orten wie möglich zu stehen,
genau,
sich und da wie am Griffith Observatory runterzugucken und diese Erfahrungen zu haben von Natur, von verortet sein auf diesem Planeten, in diesem Leben. Und das Leben ist ein Kreislauf aus dem, was wir dann werden, wenn der Körper nicht mehr ist, entsteht neues Leben und entsteht etwas anderes. Ja. Ich finde, dass diese Endlichkeit die eigene Erfahrung oder das, was passiert, wertvoll macht. Wert entsteht ja auch immer durch eine Form von Knappheit.
Genau, das ist Begrenztes, ja.
Von Begrenzung. Und ich glaube schon, dass es eine Form von Weiterleben darin gibt, dass Keanu Reeves hat das mal beantwortet bei Stephen Colbert. Er sagte, was passiert, wenn wir sterben? Keanu Reeves. Und er sagte, die Menschen, die uns lieben, werden uns vermissen. Und das ist eine Antwort. Ich merke, dass es gerade, wenn wir nochmal zurückkommen auf Horst Königstein. Horst hat mit seinem Funken, den er hatte, so viele Herzen für schöne Dinge und Werte und für Film und alles, was Kunst kann, so viele Herzen in Brand gesteckt im wahrsten Sinne des Wortes und zu sehen, wo sein Funken weiterlebt, auch in so begnadeten Geschichtenerzählern wie Jan Bonny zum Beispiel. So, das ist einfach, das ist toll. Und da merkt man, was ein Mensch dann doch verändern kann.
Ja, oder auch hinterlassen kann. Und ich glaube, aber das ist aber auch so eine männliche Charaktereigenschaft, dass wir Männer sehr gerne auch was hinterlassen wollen. Ich glaube, Frauen sind da etwas bescheidener, demütiger. Und das, also ich finde es ja toll, wenn man sagt, man möchte was hinterlassen. Aber muss ja nicht unbedingt. Also, dass
ich muss weder einen großen Haufen hinterlassen, noch irgendwie einen.
Aber du weißt, was ich meine. Dass man natürlich wünscht man sich auch als Schauspieler, dass vielleicht dann irgendwie Filme, die man gedreht hat, auch noch irgendwann in 20 Jahren, in 30 Jahren natürlich. Also
ja, jetzt, das finde ich toll. Aber ich war bei Citizen Kane nicht dabei. Ich war bei
Sein nicht dabei.
Ne? Und wir werden, also ich weiß auch nicht, in meiner Karriere jetzt da nochmal das Rad in der Hinsicht neu erfunden wird. Natürlich bin ich dazu versichtlich, dass es die Chance gibt, darauf es zu tun. Aber ich glaube, dass diese Form von so äußerlicher Hinterlassenschaft, wenn es irgendwie passiert, dass man, das klingt jetzt vielleicht so romantisch und auch ein bisschen verklärt, aber man es schafft einfach mehr Liebe weiterzugeben als Negativität und man den Menschen, die einem bedeutsam sind, im direkten Umfeld für sie da ist, ihnen zuhört und mit ihnen nicht nur das Positive, sondern auch ihren Schmerz teilt und diese Dinge anerkennt, dass es da ist. Ich glaube, dass das auch eine Form von Hinterlassenschaft ist, die sich durchträgt. Das ist ein bisschen wie der Butterfly-Effekt, ne? Mit dieser.
Ja, dass ein Flügelschlag kann einen Hurrikan auslösen. Ja. Ne? Wenn irgendwie in Australien ein Schmetterling flattert, kann das irgendwie eine Kettenreaktion auslösen. Das war ja das
mit dem Butterfly. Darum geht es. Als Mensch ist man wirksam. In allem, was man tut, in jeder Zeit, auch in seinem Nicht-Tun. Und sich dann zu überlegen, was es tut. Also, wie gesagt, ich habe mich auch zum Beispiel, gestern musste ich mit dem Wagen kurz auf der Straße wenden in zwei Zügen, fing ein Typ hinter mir an zu hupen, die ganze Straße war danach frei. Da dachte ich, immer wartest du nicht, man musst du nicht warten in deinem Leben. Und mein erster Impuls war auch, mich tierisch aufzuregen, mich kurz an die Seite ran, mich runtergeatmet und dachte, das ist vollkommen bescheuert. Lächel doch drüber. Freu dich, dass es in deinem Leben eigentlich nicht so ist und dass du weißt, dass Warten mal dazugehört. Nicht alles auf Knopfdruck sofort immer passiert und dann ist alles gut.
Ja.
Früher habe ich solche Dinge mitgenommen und das hat sich bei mir durch den ganzen Tag gezogen. Und dann war auf einmal schlechte Laune oder das war schon, man ist morgens so aufgewacht und so eine Laune war wie Wetter. Die war einfach da, aber auch zu begreifen, dass man darauf ein bisschen einwirken kann.
Ja,
man nicht nur Gefangener seiner Gedanken ist.
Man kann sie natürlich aber auch mal zulassen. Natürlich darf man sich nicht in schlechter Laune und in negativen Gedanken verlieren, aber auch da sind wir, glaube ich, zu sehr auf diese Happy Time gepolt. Alle müssen immer strahlend aus dem Bett springen und alles ist bloß super nicht. Und ich umarme die Welt. Ne? Und also man kann auch mal aggro sein und schlecht gelaunt und irgendwie, das gehört auch dazu.
Ich krieg morgens kein Wort raus. Meine Frau ist so toll, die bringt mir dann Kaffee ans Bett und die geht dann sofort raus. Lässt mich dann ich dann irgendwann rauskomme da aus der Höhle und irgendwie so.
Was ist für dich die größte Herausforderung des Lebens?
Eine gesunde Mischung zu finden aus Realismus und dennoch zuversichtlich zu bleiben. Zu sehen, was da ist und zu sehen, wozu Menschen fähig sind, einander anzutun und trotzdem ausreichend gut zu sein. Bleiben.
Nicht zum Misanthropen zu werden, wo man es manchmal geht. Also, weil ich glaube, du bist sicherlich, liebst die Menschen, ich liebe sie ja auch durch meinen Job, aber ich gebe ganz offen zu, es gibt einfach Phasen, wo ich auch zum Misanthropen werden könnte. Also, wo ich sage, ey, es gibt so Menschen, ich möchte eigentlich nur um mich schlagen. Weißt du, aber da musst du, dann passt das ja, was du gerade gesagt hast. Man muss einfach so eine innere Distanz entwickeln und versuchen, das irgendwie auch mit Realismus zu sehen und sich auch nicht jeden Schuh anzuziehen und einfach Dinge kannst du halt nicht ändern.
Das ist einen liebevollen Blick sich zu bewahren, das ist, glaube ich, people are shit. Sagt man ja so. Und das ist manchmal so. Also je öfter man, und auch gerade Berlin ist so eine Stadt, wo du manchmal wirklich denkst, das gibt's einfach nicht. Da kommst du wirklich aus vor lauter dir mit der Hand vor die Stirn schlagen, nicht mehr dazu noch das irgendwas halt anderes zu tun. Ja, diese Stadt ist aufgegeben. Nein.
Aber, du bist ja jetzt seit 3 Jahren Wahlberliner, ne? Also noch bist du ja nicht.
Ich war vorher auch schon mal hier.
Naja, aber du hast ja jahrelang in München gelebt. Das ist natürlich schon dann ein kleiner Kulturschock, weil München und Berlin kannst du wirklich nicht vergleichen. Natürlich gibt es auch in München etwas roughere Ecken, aber Berlin ist schon eine Herausforderung. Das war mit Augenzwinkern. Ja. Also natürlich ist München
schon ganz aufgehoben. Ich will jetzt auch gar nicht auf dieses Berlin-Bashing gehen, weil es ist halt auf eine Art und Weise, nur man fühlt sich so manchmal hier so, ich frage mich immer, wer trägt denn hier die Verantwortung eigentlich mit für die Bürger? Wer tut das? Und wer tut das wirklich in letzter Konsequenz? Und wer hat da nicht resigniert? Was ist tatsächlich so, dieses in einem gesunden Maße anzuerkennen, dass es gewisse Dinge gibt, in denen eben Reibung, Widerstand oder auch Gewalt eben Möglichkeit sind? Oder wie soll man das nee, das ist, da versteige ich mich jetzt. Mhm. Es sind nicht alle daran interessiert, dass wir gemeinsam immer weiter wachsen und dass es positiv für alle nach vorne geht und trotzdem diese Utopie noch hochzuhalten in all dem, was uns gerade passiert, wo wir auch politisch gerade stehen. Ja, wenn wir sehen, wie weit Autokraten auf dem Vormarsch sind, bei all dem diese Utopie eines friedlichen Miteinanders nicht zu verlieren und das trotzdem als Ziel hochzuhalten, obwohl man anerkennt, dass es einfach Dinge gibt auf der Welt und nicht einfach Dinge gibt auf der Welt, wie Krieg ist etwas, das passiert und das leider immer wieder passieren wird. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass wir, weil ich Pazifist bin, in eine Gesellschaft kommen, in der diese Form von Auseinandersetzung nicht mehr passieren. Aber ich kann sie nicht in Blauäugigkeit ignorieren oder mir wegwünschen, sondern das sind einfach Dinge, die passieren und die Menschen einander antun aus Profitgier, aus anderen niederen Beweggründen heraus. Und trotzdem, wie gesagt, diese Zuversicht zu haben, dass wir einander das Leben schöner machen können. Das ist, glaube ich, so eine sehr, sehr große Herausforderung.
Welches Lebenskredo hat dir manchmal auch in schlechten Zeiten durchs Leben geholfen? So irgendwie so ein Motto, wo du sagst, ja, das ist eigentlich die Art, wie ich auf die Welt blicke?
Versäume vieles war ein schönes Motto. Und das ist tatsächlich so, dass ich mir wirklich immer wieder denke, ja, Freiheit. Freiheit ist der Abstand zwischen Reiz und Reaktion. Das ist etwas, das ich gerade sehr, sehr universell auf wahnsinnig viele Lebenssituationen übertragen kann und immer wieder darüber lache, weil das auch ein Satz ist, mit dem man sich selber ganz gut, über sich selber lachen kann. Und weißt du was? Jetzt kommen wir darauf. Das ist vielleicht die größte Herausforderung. Neben dem liebevollen Blick den Humor und auch die Selbstironie nicht zu verlieren. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Stimmt. Dass man bei aller Ernsthaftigkeit auch nicht aufhört, über sich selber zu lachen.
Ganz wichtig und das kann man auch nicht oft genug den Menschen sagen. Es gibt leider viel zu viele Menschen, die überhaupt nicht über sich selbst lachen können, die sich furchtbar ernst nehmen. Und lieber Tom, dann wünsche ich dir erstmal tolle Quoten für das Lied des toten Mädchens. Schau mal,
das wir müssen
ja jetzt leider auch mal zum Ende kommen.
Ja, Linus Geschke hat ja nicht nur einen Roman geschrieben mit dieser Hauptfigur Jan Böhmer. Das wäre natürlich schön.
Drücken wir mal die Daumen. Ne? Und auch für alles Weitere, was du jetzt an Projekten vor dir hast, ganz viel Erfolg, mein Lieber. Und dir ein schönes Wochenende in Berlin. Die Sonne scheint. Es kann jetzt nur ein tolles Wochenende werden nach dem furchtbaren Unwetter, das ich ja zu Beginn anmoderiert hatte. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir sehr, sehr herzlich. Es hat ganz großen Spaß gemacht. Bleib gesund.
Du auch. Danke dir.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.